Joyfully exhausted. Glücklich erschöpft. So nennt Dr. Christina Gauthier das Gefühl, wenn du am Abend zwar müde, aber erfüllt bist von dem, was du am Tag gemacht hast. Auf dieses Konzept ist sie in ihrer Forschung zu Burnout gestoßen und hat herausgefunden, was es braucht, damit Arbeit erfüllt, ohne auszubrennen. Sie ist promovierte Arbeits- und Organisationspsychologin, berät Firmen und Führungskräfte zu Stressmanagement und Arbeitsgesundheit und ist schon als Kind fasziniert von der Beobachtung, dass Erschöpfung nicht immer negativ ist. In ihrem Buch beschreibt sie, wie Menschen und Firmen genau dieses Gefühl erreichen, glücklich, erfüllt und wirksam zu sein, ohne dich auszubrennen. Ich bin stolz, heute eine so renommierte Expertin, Forscherin und Speakerin in meinem Podcast zu interviewen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser vollgepackten Folge. Herzlich willkommen bei Schema Du statt Schema F. Ich bin Jenna van Houten und hier lernst du, wie du nicht nur erfolgreich, sondern auch erfüllt bist. Denn es gibt kein Schema F für beruflichen Erfolg, aber deinen eigenen Weg, der genau zu deiner Persönlichkeit, deinen Werten, Zielen und deinen einzigartigen Stärken passt. Schön, dass du hier bist. Hallo, liebe Christina. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Ich bin schon so gespannt auf dieses Gespräch, weil ich weiß, also ich weiß jetzt schon, ich habe viel mehr Fragen und viel mehr Themen, über die wir sprechen können, als in diese Podcast-Folge passen werden. Aber zum Glück hast du ja auch ein Buch geschrieben, in dem kann man das dann nachher noch nachlesen. Du bist Expertin für Erschöpfung, promovierte Arbeits- und Organisationspsychologin und dich catcht besonders dieses Thema, wann Arbeit erschöpft und wie es zu einem joyfully exhausted, also einer glücklichen, erfüllenden Erschöpfung kommen kann. Liebe Christina, schön, dass du da bist und ich freue mich riesig auf alles, worüber wir gleich sprechen werden.
Ich freue mich auch riesig auf unser Gespräch, Jenna.
Das ist ja mega cool, weil wir haben zusammen studiert, wir haben zusammen unseren Master in Psychologie gemacht an der Uni in Heidelberg und jetzt finden sich unsere Wege mit diesem Thema wieder zusammen. Denn auch ich beschäftige mich ja damit, wann Arbeit erfüllend ist. Du kommst von der anderen Seite, nämlich wann Arbeit erschöpfend ist und hast dabei eigentlich einen ähnlichen Fund gemacht oder bis zu einem ähnlichen Schluss gekommen, dass Arbeit nämlich auch erfüllend sein kann. Jetzt ist für mich die Frage bei dem Wort joyfully exhausted, erklär doch einmal kurz, was bedeutet das denn für dich?
Also für mich bedeutet joyfully exhausted, dass man nach der Arbeit sich sowohl erschöpft fühlt als auch freudig. Und wann tritt das auf? Wenn wir uns stark angestrengt haben, aber auch das Gefühl haben, das war es wert. Also wir haben das Gefühl, belohnt zu sein von der Anstrengung, die wir investiert haben. Und wenn genau das eintritt, dass man sowohl erschöpft ist, also durch die hohen Anstrengungen, als auch sagt, ja, das war es wert, dann haben wir die Chance, freudig erschöpft zu sein. Der kleine Caveat ist, wenn wir es nicht schaffen, uns genügend zu erholen, kann es auch passieren, dass wir, obwohl wir ein gutes Verhältnis zwischen hoher Anstrengung und Belohnung haben, dennoch ausbrennen können. Also joyfully exhausted sein, wenn wir uns nicht genug erholen, ist nicht die Garantie, nicht auszubrennen.
Das heißt, wir haben eigentlich schon die drei Dinge, die wir brauchen. Wir brauchen hohe Anstrengung, wir brauchen hohe Belohnung, aber auch genügend Erholung, damit das alles zusammenpasst. Wie bist du denn vielleicht das mal zum Anfang auch noch dahin gekommen, dich damit zu beschäftigen? Was hat dich denn an dem Thema Erschöpfung immer schon gecatcht? Warum hat dich das so sehr interessiert oder wo bist du damit auch persönlich in Berührung gekommen?
Also das erste Mal bin ich tatsächlich schon als kleines Kind damit in Berührung gekommen, weil ich meinen Großvater, der ein Bauer war, abends erschöpft beobachtet habe, aber irgendwie freudig. Und am nächsten Morgen wirkte er dann wieder recht erholt, ne? Und er hat abends noch was gegessen, manchmal im Fernsehen geguckt, aber auch nicht lang. Also er hat immer darauf geachtet, viel zu schlafen, ist ins Bett gegangen und war dann wieder erholt. Und zum Beispiel mein Vater oder bei anderen Leuten, die, sagen wir mal, eher in der Corporate World unterwegs waren, da konnte ich das nicht so direkt beobachten mit der freudigen Erschöpfung am Abend. Da überwiegte dann doch häufig noch so dieses, das kennst du vielleicht auch, so dieses Abwesendsein, wo man so als beobachtende Person das Gefühl hat, die Person hängt noch ein bisschen irgendwelchen komplexen Fragestellungen oder Konflikten nach und kann sich da nicht so richtig detachen, also abschalten von der Arbeit. Und ja, dadurch hatte ich schon recht früh diese Erfahrung, dass körperlich erschöpft, freudig funktioniert als Bauer, und irgendwie in Corporate Land ist das schwieriger zu beobachten mit dem freudig erschöpft sein. Und dann habe ich tatsächlich während der Promotion, die ich gestartet habe, um Burnout zu untersuchen, da einfach genauer hingeschaut. So, ja, aber wie entsteht Burnout? Habe dazu auch eine Meta-Analyse gemacht, also eine Übersichtsstudie, wo ich mir angeguckt habe, wie der Zusammenhang zwischen Zeitdruck und Erschöpfung beziehungsweise Burnout ist, und habe da eben festgestellt, dass es einen Teufelskreis gibt. Also wenn man viel arbeitet und Zeitdruck hat, und auch Rollenkonflikte haben wir uns auch angeguckt, dann führt das zur Erschöpfung. Aber jetzt kommt die neue Erkenntnis sozusagen, oder das überraschende Ergebnis, dass auch Erschöpfung, also wenn man bereits erschöpft ist, dazu führt, dass man mehr Zeitdruck oder hohe Arbeitsbelastung oder Rollenkonflikte, wir vermuten, wahrnimmt. Vielleicht sind es dann auch tatsächlich manchmal mehr. Dieser Effekt ist stärker, obwohl in der Forschung bisher nicht wirklich postuliert war. Das heißt, es ist ein Teufelskreis zwischen den Arbeitsstressoren und Erschöpfung. Aber der stärkere Effekt ist eben von Erschöpfung auf die Arbeitsstressoren. Das heißt, für mich war dann auch nochmal durch die Meta-Analyse klar, gucken wir uns doch mal den Erschöpfungszustand an, wie es zu dem kam und bei welchen, also welche Erschöpfungszustände oder welche Faktoren gibt es, wie eben auch Erholung, die dann eben diesen Teufelskreis brechen können.
Das ist ziemlich spannend. Das heißt, es hat einen Effekt, wie ich mich fühle, darauf, wie ich dann auch meine Arbeit wahrnehme. Und das führt dann eben nochmal zu noch mehr Erschöpfung. Ich sag immer, Stress hat nichts damit zu tun, wie viel du zu tun hast, sondern Stress ist, wenn du glaubst, dass du mehr tun musst, als du glaubst, dass du schaffen kannst.
Ja, genau, Bewältigung.
Und das heißt ja massiv im eigenen Kopf drin. Und das schafft dann immer wieder diese Erschöpfung, ne? Ich bin immer noch nicht so weit und ich dann unterschätze ich, was ich schon geschafft habe und was ich schaffen kann. Und der Berg ist immer noch so groß. Und dann verstärkt sich diese innere Erschöpfung oder dieser Stress immer stärker. Interessant. Welche verschiedenen Erschöpfungszustände habt ihr denn dann gefunden? Oder Einflüsse darauf?
Also, es gibt ganz viele verschiedene Einflüsse, die Stress, also die Erschöpfung produzieren. Da hat ja die Arbeits- und Organisationspsychologie schon ganz viel geforscht. Also eben Zeitdruck, Rollenkonflikte, soziale Stressoren. Also da gibt es eine riesige Palette. Und das ist ja auch stark individuell verschieden, ja. Deshalb gibt es auch nicht so den Go-to-Job, den man finden kann. Ja, man muss für sich herausfinden, was brauche ich denn, damit ich gesund bleiben kann. Und was ein richtig hilfreiches Modell ist, beziehungsweise die Erkenntnisse von Christina Maslach und Michael Leiter sind da hilfreich. Christina Maslach ist so ein bisschen Frau Burnout der letzten 30 Jahre in der Forschung gewesen, die eben auch das sogenannte Maslach Burnout Inventory entwickelt hat. Und die haben eben festgestellt, dass es sechs wesentliche Faktoren gibt, die eben zu als Burnout begünstigen können, wenn sie nicht günstig ausgeprägt sind für einen. Und das sind eben Arbeitsbelastung. Also wenn es zu viel Arbeitsbelastung gibt, dann ist es schwierig. Kontrolle, Gemeinschaft, Belohnungen, Gerechtigkeit und Werte. Also Wertekonflikte sind natürlich auch sehr stressig. Also diese sechs Faktoren im Blick zu haben, wenn man sich einen neuen Job sucht, ist sehr günstig. Und für sich erstmal eine Idee von den idealen Jobbedingungen zu entwickeln, die man braucht, um eben nicht auszubrennen.
Das ist ja auch, was du in deinem Buch schreibst, ne? Witzigerweise, so wie ich das auch meinen Kundinnen beibringe, du schreibst auch, benenn deinen idealen Job, finde erstmal für dich heraus, wie dein idealer Job eigentlich wäre, und nicht nur darauf zu gehen, was sind die Stellenanforderungen, welche Qualifikationen bringen mit, also rein diese fachliche Expertise anzuschauen. Und genau diese Erfahrung mache ich eben, dass das, was Menschen unzufrieden macht und am stärksten frustriert im Job, sind ganz andere Themen. Die haben im Fachlichen meistens gar nichts zu tun, sondern das sind Strukturen, das ist die Kultur, das ist fehlende Wertschätzung, das sind Wertekonflikte. Darüber wissen wir aber oft gar nicht, was ich da eigentlich brauche. Und wenn ich dann aber diese Klarheit habe, dann finde ich einen Job, der passt. Das heißt, warum ist ein passender Job so wichtig, um tatsächlich in dieses joyfully exhausted reinzukommen?
Also, naja, üblicherweise verbringt man sehr viel Zeit im Job und man hat, also wenn man eben das Gefühl hat, dass sich die Anstrengungen in dem Job lohnen, vor allem, weil eben keine Wertekonflikte bestehen, weil man sich in einer Gemeinschaft eingebunden fühlt, weil die Arbeitsbelastung bewältigbar ist und so weiter, dann, erst dann besteht die Möglichkeit, dass man am Ende des Tages für sich auch sagt, boah, ja, ich bin jetzt richtig groggy, ich bin erschöpft, aber ich fühle mich auch freudig. Also, das hat auch irgendwie
Ja.
Freude bereitet. Und wenn das eben nicht gegeben ist, dann fängt man, also meine auch persönliche Erfahrung, aber auch beobachtete Erfahrung ist, dann fängt man abends eben an zu ruminieren. Oder man hängt noch irgendwelchen Konflikten hinterher gedanklich und kann sich nicht abschalten von der Arbeit. Und das ist so wichtig, um sich erholen zu können.
Das ist auch was, was mir ganz viele sagen, ne? Das Ziel ist gar nicht, weniger zu tun. So, weil das ist ja, manche denken ja, ne, meine Arbeit überfordert mich. Jetzt suche ich mir einen Job, in dem ich weniger gefordert bin, damit ich mich nicht überfordere, und stellen dann fest, na super, ich komme genauso leer nach Hause, obwohl ich doch gar nichts getan habe. Und dann fängt man umso mehr an sich selbst zu zweifeln. Und das ist, was vielen ja gar nicht bewusst ist. Ein Burnout heißt nicht, also kann nicht nur passieren, weil ich zu viel gemacht habe, sondern kann ja auch passieren, weil ich zu wenig gemacht habe. Ein Bore-out sogenannter, ne? Weil es mir zu langweilig war. Was würdest du denn sagen, woran das liegt? Ist es dann, weil einem diese Erfüllung fehlt, diese Selbstwirksamkeit fehlt, weil ich habe ja nichts in dem Sinne für mich Wertvolles geschafft, worin ich jetzt einen Sinn sehe? Warum braucht es diese Anstrengung, damit wir wirklich erfüllt sind in dem, was wir tun?
Also prinzipiell, vielleicht nochmal zu Burnout ganz kurz will ich einschreiben. Was wir in unserer Meta-Analyse nämlich auch gefunden haben, das war so ein kleines Randergebnis, ist, dass bei Burnout, was übrigens keine medizinische Krankheit ist, sondern eben ein Phänomen, ein berufliches Phänomen, das auftritt und das dann dazu führt, dass man zum Arzt geht. Aber Burnout ist nicht wie eine Depression eine medizinische Krankheit. Das ist mir wirklich wichtig zu betonen. Und was wir gefunden haben, ist eben, dass zuerst, also dass zwischen Arbeitsstressoren und Erschöpfung ein direkter Teufelskreis besteht. Zuerst ist man quasi erschöpft und dann im zweiten Schritt wird man erst zynisch, weil also Burnout, so wie Maslach es definiert, ist eben erschöpft sein, zynisch werden und am Ende dann noch reduzierte Performance zeigen. Das heißt, erschöpft sein für sich, also sich angestrengt haben und dann erschöpft sein, ist erstmal noch kein Burnout. Erst wenn eben dieses Zynische dazu kommt. Und wann wird man zynisch? Also wann fängt man an, sich von seiner Arbeit zu distanzieren? Ja, wenn irgendwelche Ungereimtheiten auftreten, wenn man eben das Gefühl hat, dass es sich nicht lohnt. Weil wir Menschen von Grund auf wollen uns anstrengen, um uns selbst wirksam zu fühlen, weil wir wollen ja gestalten, wir wollen die Welt zu einem besseren Ort machen, zumindest die allermeisten von uns. Und wenn uns dieses Bedürfnis nicht befriedigt wird, letztendlich auch auf der Arbeit, ja, dann ist das ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, der dazu beiträgt, dass man mit der Zeit zynisch werden kann. Und das wiederum füllt dann quasi das Burnout-Phänomen auf, definitorisch, und dann ja, kann Ausbrennen eben passieren und körperliche Symptomatik einsetzen und eben der Bedarf auftreten, dass man dann ja, medizinische Unterstützung oder therapeutische Unterstützung benötigt.
Ja, wenn wir zu lange in diesem Kreislauf bleiben, ne? Zu lange uns immer weiter anstrengen und anstrengen und anstrengen, aber das Gefühl haben, da kommt nichts zurück, weil wir einfach dieses Bedürfnis haben. Ich möchte gern eigentlich wirksam sein in dem, was ich tue. Das ist auch was, was ich also von mir natürlich selber kenne, aber auch ganz viel von Menschen höre, mit denen ich spreche.
Und geschätzt werden, ne? Das ist auch noch ein Faktor. Einmal die Selbstwirksamkeit, ich möchte etwas gestalten, aber ich möchte auch von anderen Personen als etwas Wertvolles, Positives wahrgenommen werden. Das ist ja auch ein ganz zentrales Bedürfnis von uns.
Ja, jetzt hast du, um das Phänomen zu beschreiben, die Beschreibung joyfully exhausted gewählt. Jetzt ist da ja das Wort Erschöpfung drin. Muss Arbeit denn erschöpfend sein? Also braucht es, damit ich erfüllt bin, zu einem gewissen Grad auch diese Erschöpfung? Oder geht Erfüllung auch anders?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was man für sich für ein Bild hat, was Erschöpfung ist. Weil erschöpft ist halt von sich am Abend müde fühlen bis Wochen und Monate lang so erschöpft sein, dass man nicht mehr lebensfähig ist. Und da ich persönlich für mich Erschöpfung definiere als ich habe mich angestrengt und nach einer Anstrengung kommt naturgemäß eine Erschöpfung vor, auch wenn sie mini klein ist, weil ich Energie aufgewandt habe, glaube ich schon daran, dass es ein gewisses Grad an Anstrengung benötigt, um auch Freude empfinden zu können und eben joyfully exhausted sein zu können.
Spannend.
Also was das angeht, bin ich natürlich keine Expertin. Aber selbst wenn ich jetzt zum Beispiel an Meditation denke, wo man jetzt vielleicht annehmen würde, das ist entspannend und erschöpft mich nicht, weiß man ja mittlerweile, dass im Gehirn bei Meditation auch eine Menge passiert und Energie
Ja.
eingesetzt wird. Und diesen Energieeinsatz würde ich eben in meinem Framing als Anstrengung deuten, die dann eben auch zu etwas Positivem
Das
beiträgt.
finde ich auch nochmal einen spannenden Aspekt. So, was ist alles Anstrengung? Dass wir das nicht nur definieren über am Computer sitzen oder am so diese klassische Arbeit tun. Ich erlebe das ganz viel auch bei sehr empathischen Menschen oder auch introvertierten Menschen, die das Gefühl haben, ich habe mich doch gar nicht so viel angestrengt. Warum bin ich jetzt eigentlich so erschöpft? Aber dass dieses Dasitzen, drüber nachdenken, Dinge verarbeiten, auch ein Teil der Arbeit ist und ja auch die Arbeit produktiver und besser
Oh
macht.
ja.
Auch wenn man nicht im klassischen Sinne in einem Meeting sitzt und redet, was irgendwie per Definition als Arbeit, aber da sitzen und drüber nachdenken, ist keine Arbeit bei vielen oder keine wertvolle Arbeit.
Oder keine Anstrengung, ne?
Ja, genau, davon darf man nicht erschöpft sein. So, also dass man das auch noch mal so ein bisschen weitersehen darf, zu gucken, was strengt mich an, aber was gibt mir gleichzeitig auch was? Und das ist ja auch hoch individuell dann wieder zu gucken, was sind die Eigenschaften, die Aufgaben, die mir was geben, die mich gleichzeitig auch anstrengen? Wann fängt es an, mich aber zu erschöpfen, also über meine Grenzen vielleicht dann auch zu gehen? So, wo ist mein Maß? Und auf dem Weg den für sich passenden Job zu finden oder die passenden Aufgaben
Ja.
zu finden. Was würdest du sagen, was macht einen passenden Job denn aus?
Ja, genau diese sechs Faktoren. Also eine Arbeitsbelastung, die man bewältigbar empfindet. Also, du hast das vorhin ja so schön beschrieben. Sobald man eben das Gefühl hat, es nicht mehr bewältigen zu können, entsteht negativer Stress. Das ist auch in Studien belegt. Das ist das transaktionale Stressmodell nach Lazarus und Volkmann. Solange wir das Gefühl haben, dass eine bedrohliche Situation für uns bewältigbar ist, ist das positiver Stress. Erst wenn wir es nicht bewältigbar empfinden, ist es negativer Stress. Deshalb ist das schon ziemlich essentiell. Und dann eben die anderen Faktoren, dass man Kontrolle darüber hat, wo, wie, mit wem man zusammenarbeitet, dass man seinen Werten entsprechend arbeiten kann. Also für manche ist vielleicht Nachhaltigkeit ein Riesenthema, dass das Unternehmen dann eben auch nachhaltig agiert nach den eigenen Wertvorstellungen. Dass man sich auch eben, also Gemeinschaft ist zum Beispiel auch so ein Thema, da beobachte ich, dass introvertierte Personen vielleicht andere Bedürfnisse haben als extrovertierte Personen. Also manche
Absolut.
extrovertierte Personen können ja recht viel Energie aus Austausch mitnehmen und haben vielleicht mehr Freude daran, Kaffeepläuschchen ganz häufig am Tag oder während der Woche zu haben, wohingegen introvertierte Personen da vielleicht eher zurückhaltend sind. Ich selbst bin ja auch eher introvertiert, also da auch eher zurückhaltend. Und Belohnungen, das ändert sich ja auch über eine Lebensspanne hinweg. Ja, also ich glaube, die meisten Personen, die so neu ins Berufsleben starten, die wollen noch vielleicht ganz viel lernen und haben vielleicht auch noch nicht eine Familie, wo sie gerade ein Haus abbezahlen oder sonstige finanzielle ja, Verpflichtungen, also da, das verschiebt sich dann auch, wie viel monetäre Belohnung man braucht oder wie viel man sich entfalten möchte und so weiter. Also das ist eben auch ganz wichtig aus meiner Sicht, beziehungsweise auch aus Michael Leiters und Christina Maslachs Sicht und Gerechtigkeit. Also gerade auch prozedurale Gerechtigkeit. Also werden neue Projekte fair verteilt oder wird immer nur, werden die coolen Projekte immer nur an eine Person verteilt und die nicht ganz so coolen Projekte an die anderen und so weiter. Also das sind alles so Faktoren, über die es sich lohnt, meiner Meinung nach nachzudenken, bevor man einen Job antritt. Aber was natürlich echt schwierig ist, ist es, dass darüber Informationen während des Bewerbungsprozesses rauszubekommen, ne?
Dabei unterstütze ich dann. Da ist gerade vor kurzem eine Podcast-Folge dazu online gegangen. Also, wenn diese Podcast-Folge jetzt online geht, dann ist das schon 2, 3 Wochen her, wie man das für sich rausfindet. Aber der erste Punkt ist halt, man muss es selber wissen, auf was muss ich überhaupt achten, damit man so diese innere Checkliste auch hat. Was sind denn die Dinge, die mir Belohnung sind? Ne? Wie viele Meetings möchte ich gerne? Welche Art von Arbeitsstrukturen brauche ich denn, dass es für mich eine erfüllende Anstrengung ist, und keine erschöpfende Anstrengung?
Ein Faktor würde ich noch einbringen, was mir total geholfen hat zu verstehen, ist, ob man eher dazu neigt, seine Lebensbereiche und Rollen segmentieren zu wollen, also stark voneinander zu trennen, oder eher jemand ist, der es integrieren möchte. Also ich bin eine integrierende Person, deshalb ist für mich ein 9-to-5-Bürojob ein Albtraum. Aber auch wirklich nur wegen dieses Faktors, ja, der Job, der Inhalt kann super passen, das Team kann passen und so weiter, aber wenn ich nicht integrieren kann, also das brennt mich aus über die Zeit. Und andere, mein Mann
Auch
ist eher
spannend.
der Segmentierer. Für den war es eher eine Herausforderung, dann während der Pandemie im Homeoffice zu arbeiten.
Weil die Arbeit dann so sehr präsent ist und man dann
Ja,
auf einer anderen Art und Weise sich Erholung, Ausgleich schaffen muss. Und ich meine, das ist ja auch was, was du sagst, ne? Es muss nicht die Arbeit erschöpfend sein und die Freizeit erholend, sondern das hängt an ganz anderen Faktoren. Woran hängt es denn? Was erholend ist und was erschöpfend wird?
genau, also Erholung findet eigentlich dann statt, wenn man Erholungserfahrungen macht. Und Erholungserfahrungen nach Sabine Sonntag und Charlotte Fritz. Sabine Sonntag ist immer noch Arbeits- und Organisationspsychologie-Professorin an der Universität in Mannheim. Sind Erholungserfahrungen Psychological Detachment, also die Möglichkeit, sich abzuschalten von der Arbeit, Relaxation, also sich zu entspannen. Kontrolle darüber zu haben, wie man und wann man sich erholt. Und jetzt Mastery, dass man eben etwas meistern kann. Selbstwirksamkeit ist da quasi das Stichwort. Und diese vier Sachen kann man auch auf der Arbeit erleben. Das ist nicht irgendwie eine Freizeitdomänen spezifisch, dass man sich nur in der Freizeit entspannen kann. Oder dass man sich nur ja selbstwirksam in der Freizeit also gerade, ich finde gerade Mastery ist so irgendwie so eindeutig auch auf der Arbeit zu erlangen, dass man etwas geschafft hat, dass es schon faszinierend ist, dass die Erholungsforschung bisher auch vor allem Freizeitaktivitäten sich angeguckt hat und noch weniger die Arbeitsaktivitäten. Und ja, also ich persönlich, gerade als ich Mutter geworden bin, habe es total gemerkt, wie erholsam Arbeit auf einmal wurde und das Privatleben und die sogenannte Freizeit erholungsmäßig halt mehr oder minder weggebrochen ist. Natürlich hat man auch schöne, erholsame und entspannende Momente mit seinem Kind, aber so diese Fremdbestimmtheit, die fehlende Kontrolle über das, was man wie macht. Das ist, glaube ich, für viele neue Eltern eine große Herausforderung, da neue Strategien für sich zu entwickeln, um dann das Privatleben auf einmal, ja, zu entlasten.
Ja, aber es ist so ein schöner Ansatz, um zu verstehen, warum ist man als Mutter oder auch als Vater, aber mit den Kindern, gerade wenn sie sehr klein sind und man sehr wenig Kontrolle für sich selber hat. Und ja auch nicht abschalten kann, also je nachdem, wann ein Kind mal schläft oder halt auch nie. Also das ist so schön erklärend, warum das keine Erholung ist und nicht in dem Sinne eine Zeit, in der man auftanken kann Und was es denn stattdessen braucht, weil ne, viele kommen nach Hause, ne, du hattest doch den ganzen Tag Zeit, was hast du denn gemacht? Ja. Oder warum bin ich jetzt so erschöpft? Ich habe doch scheinbar nichts gemacht. Und da sind wir wieder bei der Wertschätzung dessen, was eigentlich alles Anstrengung ist, das selber wertzuschätzen und für sich selber dann zu wissen, was erholt mich denn auch, was tut mir denn gut, um dann guten Ausgleich, eine gute Balance für mich zu schaffen. Und das darf halt hochindividuell sein.
Ja, ich glaube, was da jetzt in diesem speziellen, der Vater kommt heim und fragt, was hast du denn den ganzen Tag gemacht? Klischee-Szenario zu bleiben. Da steckt ja das Narrativ dahinter. Nur wenn man Geld verdient, hat man gearbeitet.
Ja, oder wenn man in einem Büro sitzt oder an einem Schreibtisch sitzt oder ne,
Genau.
wenn es Arbeit ist, dann ist es erschöpfend und wenn es nicht Arbeit ist, dann ist es erholsam. Das steckt da ja auch mit drin.
Ja, genau.
Also es darf
Nicht
sich viel
bezahlte
ändern noch in
Arbeit
unserer
ist keine
Gesellschaft.
Anstrengung. Also, das steckt ja schon alles implizit drin und mit solchen Gedanken und Narrativen sind wir durchaus aufgewachsen. Und sich davon zu distanzieren und einen neutraleren Blick darauf zu werfen, ja, was sind denn die Anstrengungen, die ich jeden Tag erfülle? Das ist meiner Meinung nach der Startpunkt, um überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was man leistet an Anstrengungen und was man benötigt, um sich angemessen zu erholen.
Ja, das ist tatsächlich, wie ich immer im Coaching starte, ich komme ja immer von der Persönlichkeit her, und wir gucken erstmal allgemein, du als Mensch, was kostet dich Energie und was gibt dir Energie? Und was brauchst du eigentlich, um in einer guten Lebensbalance zu sein? Wie viel Austausch mit anderen brauchst du? Wie viel Zeit alleine brauchst du? Wie viel Strukturen brauchst du? Wie viel Abwechslung brauchst du? Und so weiter und so weiter. Und von da aus gucken wir, wie kannst du das in deinen Alltag bringen? Was bedeutet das für ein ideales Jobprofil für dich? Und dann wird der Alltag insgesamt joyfully exhausting.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und in meinem Buch schreibe ich ja auch über die Dynamic Energy Budget Theory, die im Wesentlichen sagt, wir als Säugetiere haben mit offenem Metabolismus investieren Energie für drei Sachen: Instandhaltung, Wachstum und Entfaltung. Also entweder eben durch Nachwuchs oder im beruflichen Kontext Mentoring-Programme und so weiter. Und wir Menschen scheinen momentan sehr dazu zu, oder also in der westlichen Kultur oder zumindest in der Kultur, in der ich agiere, dazu zu neigen, die Instandhaltung ein bisschen schleifen zu lassen auf Kosten von Wachstum und Entfaltung. Und das geht halt nur für eine gewisse Zeit gut, weil irgendwann, wenn du dir zu viel zumutest, kostet es dich nicht nur Zeit, sondern auch deine Gesundheit.
Ja, und das ist, was eben dann viele erleben. Du bist zu lange in einem Ungleichgewicht gewesen, über deine eigenen Grenzen gegangen und das ja ganz häufig eben auch in Jobs, die nicht gepasst haben, wo die Wertschätzung nicht da war, wo es nicht das Gleichgewicht zwischen Anstrengung und Belohnung gab. Und wenn du dann irgendwann nicht gehst und anfängst, da was zu verändern, sondern zu lange da drin bleibst, dann macht's am Ende krank, dann sagt dir halt der Körper, geh. Und dann sind Leute im Burnout oder in anderen Krankheitsbildern raus aus dem Job und dann, ach so, das hat vielleicht doch was mit dem Job zu tun.
Ja, und ganz ehrlich, im Extremfall ist es halt auch der Herzinfarkt, ne?
Ja.
Also kardiovaskuläre Mortalität ist durch das Ungleichgewicht zwischen Anstrengungen und Belohnungen erhöht. Also das zeigen
Was
Studien.
können wir also tun?
Wir können dafür sorgen, dass die Jobs passen zu einem.
Genau, und uns regelmäßig erholen, gucken, was uns wirklich erholt, was auch gute Erholungen sind. Ne? Und was können Organisationen tun? Weil du sprichst auch in deinem Buch noch über das Thema Organisationen. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Du berätst ja auch Firmen, Führungskräfte dazu, wie kann man Stress managen in dem Unternehmen, wie kann man zu einer besseren Arbeitsgesundheit beitragen. Und das ist, was ich sehr, sehr oft höre. Das Problem ist nicht der Job an sich, sondern das Ganze drumrum, wie es im Unternehmen gelebt wird. Ganz viel Führungskultur, die sehr erschöpfend wirkt. Was rätst du Unternehmen? Auf was gilt's zu achten?
Sicherheit in allen Facetten aufbauen. Also sowohl physisch, dass man dafür sorgt, dass die Leute keine körperlichen Versehrungen und Verletzungen erleben, psychosoziale Sicherheit, dass man wirklich als Unternehmen die Gesundheit der eigenen Beschäftigten priorisiert. Und nur so am Rande, das Arbeitsschutzgesetz legt das auch fest, dass es die Pflicht von Arbeitgebern ist, für unsere Gesundheit Sorge zu tragen. Und dann noch psychologische Sicherheit, also dass wir uns trauen, über Fehler zu sprechen und daraus dann gemeinsam zu lernen. Also Sicherheit bedeutet nicht, man hat Arbeitsplatzsicherheit, sondern ich fühle mich sicher in einer Organisation, wenn genau diese physische, psychosoziale und psychologische Sicherheit gegeben sind. Und da versuche ich, Organisationen ja zu beraten und auch ja die Tragweite zu verdeutlichen, was für Risiken und Kosten man produziert, wenn man zum Beispiel psychosoziales Klima eher schlecht hat im Unternehmen. Weil nicht in Sicherheit und die Gesundheit von Beschäftigten zu investieren, ist eben nicht kostenfrei.
Leute gehen, das kostet viel Geld. Und wenn man schon nur über Geld argumentiert, dann muss man das unbedingt mit einberechnen, was das kostet. Krankheitstage, ich meine, dazu gibt es ja Studienauswertungen ohne Ende, was Krankheitstage kosten und auch, dass sie immer wieder steigen und gerade auch durch psychische Belastungen, also das mitzubedenken und dass viele körperliche ja auch wieder darauf zurückzuführen sind. Also nicht zu unterschätzen, gut auf sich zu achten, und gut auf die eigenen Mitarbeiter zu achten und weise auszuwählen, in welche Unternehmen wir gehen.
Ja, und die Unternehmen gesund gestalten, in dem man ist.
So ist es. So ist es. Liebe Christina, es gibt noch so viel mehr, über das wir sprechen könnten. Und in deinem Buch beschreibst du es noch an so vielen schönen Beispielen auch, wo man sich sehr, sehr gut selbst wiederfindet und für sich selber, finde ich, auch sehr gut durchgeführt ist, für sich selber auch nochmal zu reflektieren, wie ist das für mich jetzt eigentlich an meinem eigenen Arbeitsplatz oder in meinem eigenen Leben. Also herzliche Einladung an euch alle, euch dieses Buch zu kaufen und zwar auch direkt jetzt zu kaufen, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, weil der Podcast geht online und wir haben ja heute dann Mittwoch und am Donnerstag kommt dein Buch auf den Markt. Man kann das direkt bestellen. Ihr findet alle Links in den Shownotes, weil genau in dieser Woche ist es besonders wichtig, wenn ihr die Christina unterstützen wollt und auch der Meinung seid, dass noch viel mehr Menschen wissen sollten, dass Arbeit nicht erschöpfend sein muss oder dass Erschöpfung auch was sehr Positives sein darf. Und was es braucht, um wirklich gesund und erfüllt zu arbeiten, dann kauft das Buch, verschenkt es an alle anderen, die es brauchen könnten, weil das einfach unfassbar wichtig ist. Also wir haben es ja schon davon gehabt, dass sich in dieser Gesellschaft auch wirklich viele Glaubensmuster, Denkmuster und Arten, wie wir über Arbeit sprechen, verändern dürfen. Und dieses Buch leistet einen ganz, ganz wertvollen Beitrag dazu. Deswegen kauft es euch selbst, verschenkt es sehr gerne und kauft es direkt in dieser Woche, weil einfach in der Erscheinungswoche, das sind die wichtigsten und die wichtigsten Zeiten, um in der Zeit das auch wirklich zu teilen mit anderen Leuten. Von dem her, herzlichste
Vielen Dank, Jana,
Einladung.
für deine Unterstützung.
Ja, also unbedingt, unbedingt. Ich finde es so, so cool. Auch vor allem, weil du nochmal diesen wissenschaftlichen, ne, ganz viel wissenschaftliche Forschung zusammengetragen hast in deinem Buch, um zu unterlegen. Es gibt schon ganz viel Forschung dazu. Das ist ja gar nichts Neues in der Psychologie. Das haben wir uns nicht in den letzten 2, 3 Jahren ausgedacht. Und das ist auch nicht, dass wir hier davon sprechen, was manchmal vorgeworfen wird, so, ja, die neue Generation, die will nicht mehr richtig arbeiten. Das Gegenteil ist ja der Fall. Joyfully exhausted. Wir wollen uns anstrengen und dabei ja aber auch Erfüllung erleben. Und das geht auch zusammen. Das muss man nicht gegeneinander ausspielen.
Und so gar nicht.
Christina, das Abschlusswort ist deins. Was möchtest du unseren Zuhörern, unserer Zuhörerinnen mitgeben?
Ich hoffe, dass sich eure Anstrengungen fast immer lohnen. Immer schaffen wir, glaube ich,
Nee.
alle nicht, weil die Welt ist unberechenbar. Aber wenn ihr es schafft, dass es sich die allermeiste Zeit lohnt, ich glaube, dann seid ihr auf einem guten Weg.
So heißt ja auch dein Buch. Das war die Anstrengung wert. Das haben wir noch gar nicht gesagt, weil alle werden jetzt nach Joyfully Exhausted suchen. Nein,
Ja.
das war die Anstrengung wert. So heißt dein Buch. Christina Gauthier, vielen, vielen Dank. Es ist eine ganz große Ehre, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier in meinen Podcast zu kommen.
Sehr gerne.
Und damit nochmal ganz viele zu inspirieren, zu motivieren und wirklich selber ehrlich mit euch zu sein, wenn es die Anstrengung am Abend nicht wert war, dann gibt es irgendwo anders einen passenderen Job, ein passenderes Unternehmen.
Oder man spricht auch einfach erstmal mit Führungskräften und Teams. Manchmal kann man ja schon selbst
Das ist wahr,
einen
ja.
kleinen Mikrokosmos was bewirken mit kleinen Hebeln.
Aber wenn man das schon gemacht hat und sich dann in
Ja,
Monaten nicht
dann
viel getan
natürlich
hat,
nicht.
dann dürft ihr, das ist auch völlig in Ordnung.
Auf jeden Fall, man darf auch den Job wechseln. Ich wollte nur auch diese
Ja,
Perspektive noch
das
einbringen.
stimmt. Ja, love it, change it or leave it, ne?
Genau, perfekt. Perfektes Schlusswort.
Vielen Dank, liebe Christina. Danke an alle, die zugehört haben. Teilt diesen Podcast, teilt das Interview und kauft euch das Buch.
Dankeschön, Jenna.
Du willst auch endlich wieder mit Begeisterung zur Arbeit gehen? Dann habe ich noch was für dich. I love my job. Schluss mit Stillstand und Frust. Wie du endlich wieder begeistert zur Arbeit gehst. In dem kostenlosen Workshop lernst du die 5 Fehler, warum die meisten in ihrem Job nicht zufrieden sind und wie du das für dich endlich ändern kannst. Du lernst, wie du im Dschungel der Möglichkeiten eine klare Perspektive entwickelst, was dein nächster Schritt ist. Egal, ob du intern wechseln möchtest, dich weiterentwickeln, einen anderen Job annehmen oder vielleicht sogar in deine Selbstständigkeit starten möchtest. Denn du bekommst meine bewährte Strategie, wie du wieder begeistert zur Arbeit gehst und endlich dein Potenzial im Job voll einbringen kannst. Wenn du das möchtest, dann klicke jetzt in die Shownotes, geh auf vanhouten.com/traumjob und melde dich zum Workshop an. Ich freue mich auf dich. Deine Jenna.